Die Bayernwahl ist jetzt ein paar Tage her, aber sie hinterlässt immer noch Spuren. Zum einen in der Union, die kräftig abgestraft wurde, aber auch bei der SPD einstellig. Damit hat ja keiner so richtig gerechnet, dass es so weit nach unten geht.
Die Umfragen waren ja schon eine ganze Zeit lang schlecht und wir hatten auch festgestellt, dass viele unserer Themen in dem Wahlkampf nicht durchgedrungen sind. Und zusätzlich war also die Wahl dort auch überlagert durch den anhaltenden Streit in der CSU. Trotzdem, das nichts zu beschönigen, also selbst gegeben, wie schlecht die Umfragen vorher waren, hatten wir nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Und das muss jetzt sauber analysiert werden. Ich weiß, dass man das immer schnell sagt, aber wir überlegen uns auch insbesondere, was ist da passiert, dass so viele unserer Wähler auch zu den Grünen rübergegangen sind. Wir haben also für Wähler des linksliberalen Spektrums nicht die Alternative geboten, die wir in der Vergangenheit bieten konnten.
Infratest hat erhoben, was sind denn die wahlentscheidenden Themen gewesen? Dann waren das Umwelt, Bildung und günstige Wohnungen. Das heißt, das sind Themen, die die Grünen seit langem glaubwürdig auch besetzen und die SPD tritt da wenig geschlossen auf, ist mein Eindruck.
Das ist nicht richtig. Wir treten geschlossen auf, aber wir haben natürlich ein Handicap. In der Regierungsarbeit kann man nicht natürlich so, sagen wir, fortschrittlich auftreten wie eine Oppositionspartei. Aber wir haben auch viel eingeführt, was sonst nicht käme. Es wird einfach nicht gewürdigt. Damit muss man klarkommen. Wir müssen uns überlegen, wie wir das, was wir erreicht haben, besser auch in den Vordergrund stellen können, aber darüber hinaus auch glaubhaft weitere Vorschläge machen. Das gilt auch für die Gesundheitspolitik.
Woran liegt das denn, dass Sie sich da nicht durchsetzen können?
Weil wir schlicht und ergreifend also mit der Union uns einigen müssen. Das ist in jedem Koalitionsvertrag so. Das wäre übrigens bei den Grünen genauso gewesen. Somit, wenn Jamaika gekommen wäre, sage ich voraus, hätten wir in der Oppositionsarbeit natürlich relativ gut aussehen können. Dann hätten die Grünen die Probleme gehabt mit einem unberechenbaren, renitenten Horst Seehofer und darüber hinaus also auch mit der Enttäuschung, dass die Umweltpolitik dann doch nicht das Wahlprogramm umsetzt.
Aber wie klappt das in der Regierung, wenn Sie sich da nicht durchsetzen können?
Das ist die Wahlanalyse, die wir derzeit machen. Wie schaffen wir es, glaubwürdig für Fortschritt, für bessere Umwelt, für bessere Arbeitsbedingungen der Menschen aufzutreten und gleichzeitig die wichtigen Projekte, die wir jetzt in der Großen Koalition vereinbart haben, auch durchzusetzen. Wenn sich das nicht vereinen lässt, weil die Union beispielsweise weiter große Probleme macht, dann also kann man auch nicht ausschließen, dass wir dann sagen, okay, dann hat das keinen Wert für uns, also dann müssen wir andere Wege überdenken. Aber tatsächlich muss jetzt erstmal versucht werden, mit den widrigen Umständen klarzukommen. Ich erwarte mir auch eine Entlastung, indem ich die Hoffnung durchweg hege, dass Horst Seehofer also seine aktive politische Arbeit auf der Spitzenebene vielleicht zurücknimmt.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn?
Also Horst Seehofer gilt selbst bei Leuten, die täglich mit ihm zusammenarbeiten, als jemand, der sehr erratisch also entscheidet. Ich glaube, dass er ein sehr guter Minister also in der Vergangenheit für die vielen Bereiche, die er mittlerweile betreut hat, gewesen ist. Ich kenne ihn auch persönlich sehr gut, ich habe ihn immer sehr geschätzt. In letzter Zeit hat er sich bei bestimmten Themen festgebissen. Da scheint auch, sage ich mal, die sture Abrechnung mit Frau Merkel eine Rolle zu spielen. Und es scheint auch eine Rolle zu spielen, dass er in der Flüchtlingsfrage so eine radikale Position einzunehmen scheint. In diesen beiden Punkten hat er sich so verkantet, so verrannt, dass ich einfach ihm auch gönnen würde, dass er einen würdigen Ausstieg findet.
Jetzt ist ja Horst Seehofer nicht der einzige Unruhepol in der Großen Koalition. Zum Beispiel Olaf Scholz, der Finanzminister, hat seine Pläne für die europäische Arbeitslosenversicherung angerissen. Und kurze Zeit später hat die CDU-CSU-Fraktion offiziell eine Mitteilung geschickt, in der steht, es sei befremdlich, dass Herr Scholz ohne Absprache mit der Union seinen Vorschlag weiter vorantreibe. Sollte man sowas denn nicht intern klären?
Nein, das ist klassisches Säbelgerassel. Wir setzen klassisch also das um, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Dass wir darüber hinaus, wie Olaf Scholz das jetzt gemacht hat, auch weitergehende Vorschläge machen, das ist niemandem also verboten. Ich finde den Vorschlag von Scholz richtig, weil wir sonst bei der nächsten Krise nicht wüssten, wie wir mit der Massenarbeitslosigkeit gerade in Südeuropa, die dann bei jungen Leuten also zu erwarten wäre, wie wir damit umgehen. Ich will einfach nicht, dass die jungen Menschen in Europa, weil sie keine Perspektive haben, insbesondere in den Rechtsradikalismus getrieben werden.
Kommen wir zu Ihrem Thema Gesundheit. Da wird ja einiges bewegt. Also es gibt mehr Pflegekräfte für Krankenhäuser, Altenheime. Die Parität bei der Krankenversicherung kommt wieder. Es soll schnellere Facharzttermine geben. Sie sind damit vermutlich zufrieden.
Ja, das sind unsere Vorschläge. Ich habe ja den Koalitionsvertrag für die SPD im Bereich Gesundheit federführend verhandelt. An diesen Verhandlungen hat der jetzige Minister übrigens, weil er nicht ahnen konnte, dass er je Gesundheitsminister wird, nicht teilgenommen, aber setzt das sehr sauber um. Ich muss auch sagen, die Zusammenarbeit mit Spahn ist also tatsächlich professionell. Also es sind zwei Inhalte, die er nicht in jedem Punkt so verhandelt hätte. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber er macht das sauber, das finde ich auch richtig und wir kommen daher gut voran, ja.
Und wie sehr ärgert Sie, dass Sie zwar sagen, das sind Dinge, die die SPD verhandelt hat, die aber Jens Spahn jetzt vorstellt und die letzten Endes mit Jens Spahn nach Hause gehen. Wie sehr ärgert Sie das?
Also ich mache das jetzt seit sehr langer Zeit, bin bisher nie Minister gewesen, aber habe sehr viele Gesetze, sage ich ja mal, entwickeln dürfen. Von daher bin ich dankbar, den Einfluss gehabt zu haben. Ich hätte das Ministeramt nicht abgelehnt, das ist ganz klar. Aber mir ist es immer wichtig, dass wir die Ergebnisse jetzt auch einfahren. Darauf können wir als SPD stolz sein. Das muss auch gesagt sein.
Das SWR-Interview der Woche mit Karl Lauterbach. Und es gibt ein Problem, das ist die ungesunde Ernährung, vor allem bei Kindern. Sie haben in dem Zusammenhang eine Steuer auf zuckerhaltige Lebensmittel ins Spiel gebracht. Die Ernährungsministerin Julia Klöckner hat diese Woche aber noch einmal gesagt, das Ziel ist dasselbe, aber eine Zuckersteuer soll es nicht geben. Und sie hat eine Vereinbarung mit den großen Lebensmittelverbänden geschlossen, damit die weniger Fett, Salz und Zucker verarbeiten. Und zwar auf freiwilliger Basis.
Solche Zielvereinbarungen werden nie eingehalten. Es hat in der Vergangenheit über Jahrzehnte hinweg also Zusagen der Tabakindustrie gegeben, also dass sie, sage ich mal, ihre Produkte nicht mehr für Kinder bewerben. Sie haben es aber immer getan. Somit ist das ein Gewinn für die Industrie, weil es wird nichts verändert. Und ein Gewinn für die Ministerin, weil es sieht so aus, als wenn etwas verändert wird. Ich bin auch nicht dafür, dass wir hier beim Zucker irgendwas verbieten. Aber dass wir die Preise dort erhöhen, eine Steuer einführen und dieses Geld dann auch nicht einfach in den Staatssäckel tun, sondern ausgeben für gezielte, sagen wir, Subvention von gesunden Alternativen. Das ist sinnvoll, weil das würde wirklich dazu führen, dass mehr der gesunden Alternativen hergestellt werden und der Zuckergehalt von der Industrie reduziert wird. Weil dann habe ich als Industrie das Interesse, von der Subvention zu profitieren und nicht die Strafe bezahlen zu müssen.
Ich würde noch mal gerne im Thema springen. Und zwar gibt es einen relativ neuen vorgeburtlichen Bluttest, mit dem man feststellen kann, ob ein ungeborenes Kind Trisomie 21 hat. Das konnte man bisher auch schon im Fruchtwasser feststellen, war da aber mit hohen Risiken verbunden. Und jetzt geht es darum, wird dieser Bluttest von den Krankenkassen übernommen? Da hat sich der gemeinsame Bundesausschuss ein letztendliches Urteil nicht zugetraut, weil da eben viele ethische Fragen geklärt werden sollen. Und deshalb hat sich eine Gruppe von Parlamentariern zusammengeschlossen und möchte im Bundestag dieses Thema diskutieren. Wie ist denn Ihre Position dazu?
Zunächst einmal, dass wir das im Bundestag also diskutieren, das trage ich voll mit. Auf der anderen Seite ist es so, also zum jetzigen Zeitpunkt steht es nicht zur Debatte, dass also derjenige, der privat versichert ist oder privat zahlt, den Bluttest machen kann. Weil ich kann den Bluttest, der ja zugelassen ist, also wenn ich ihn selbst bezahle, jederzeit machen. Somit also ist es nicht ungefährlich, was wir dann hier machen, wenn wir das nicht erstatten. Weil es würde ja bedeuten, diejenigen, die sich den Test nicht leisten können, die müssen die für Kind und Mutter gefährlichere Fruchtwasseruntersuchungen in Kauf nehmen. Das finde ich, also muss grundsätzlich nochmal bedacht werden.
Und die Befürchtung derjenigen, die sagen, sie lehnen diesen Test ab oder dass er bezahlt wird, die sagen, es könne sein, dass dann eine Selektion menschlichen Lebens stattfinde. Und das auch auf andere Bereiche ausgeweitet wird, auf andere Krankheiten, die man gerne vermeiden möchte.
Zunächst einmal machen wir jetzt schon diverse Tests, die auch gesetzlich erlaubt sind, wo es um Risikogene geht. Und man muss vorsichtig sein, also man darf nicht sagen, da wir verhindern wollen, dass diese Gefahr besteht, dürfen Frauen nicht wissen, ob ihre Kinder möglicherweise eine Behinderung haben und die Eltern ganz allgemein nicht. Ich sage mal übersetzt, das bedeutet ja, ich will die Eltern gezielt dumm halten, indem der Test nicht bezahlt wird. Das ist eine nicht zeitgemäß, aus meiner Sicht zumindest nicht zeitgemäße, paternalistische Haltung. Es gibt ja viele Eltern, die sich dann für das Kind trotzdem entscheiden. Es ist aber wichtig, ob ich mich vorbereiten kann. Und wenn das Kind dann plötzlich behindert geboren wird, ich bin nicht vorbereitet, kann das für alle Betroffenen ein Drama sein. Daher muss es zumindest gut überlegt sein. Daher also werden wir die Debatte führen müssen.
Das war das SWR-Interview der Woche mit Karl Lauterbach. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.